Fritz hat mir schon eine Steilvorlage gegeben. Ich sag mal, entweder das oder das. Jemand hat mal gesagt, wovon man sich ernährt, das kommt auch nachher wieder raus. Er meinte das zwar medizinisch, aber ich glaube, das stimmt auch mit dem Mund. Was man liest, kommt auch wieder raus. Entweder das oder das. Nun gut. Ich lege das mal wieder weg, weil ich entscheide mich heute Morgen für das hier. Ich glaube, das findet ihr gut. Ich habe nämlich mir vorgenommen, eine neue Predigtreihe zu halten, und zwar Schatzkiste Bibel. Schatzkiste Bibel. Wir bezeichnen dieses Buch als das Fundament unseres Lebens, zumindest wenn wir Christen sind. Und als maßgebliche Richtschnur unseres Lebens, oder? Genau. Aber ist sie das wirklich? Wie gut kennst du die Bibel? Ist sie für dich glaubwürdig? Weißt du, wie sie entstanden ist? Wann hast du das letzte Mal in der Bibel gelesen? Das ist super. Ich kann mich erinnern, dass die letzten beiden Prediger, die da waren, uns auch darauf hingewiesen haben und diese Frage gestellt haben. Wann hast du das letzte Mal in der Bibel gelesen? Und haben sehr dafür geworben, dass wir möglichst täglich in der Bibel lesen. Wir werden immer wieder auf die Wichtigkeit des Bibellesens hingewiesen. Und ich habe das auch oft genug gemacht. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Appelle nicht immer viel nützen. Du kannst noch so viel appellieren, das geht da rein und da wieder raus. Oder andersrum, wie auch immer. Neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten. Und der sagt, er wäre Christ. Und dann kamen wir so ins Gespräch, unter anderem auch über Wahrheit. Und dann war so die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Und dann sage ich, für uns Christen ist doch die Bibel die Wahrheit. Und dann kam als Antwort, naja, die Bibel, jeder legt sie so aus, wie er es für richtig hält. Habe ich gedacht, ups, na gut. Dann kamen wir weiter so über die Krisen in dieser Welt zu sprechen und wie das ausgehen wird. Und man weiß ja nicht, wo das hingeht. Ich sage, das steht doch in der Bibel. Ja, wir haben die Offenbarung, da steht das drin. Ja, die Offenbarung, das sind ja alles nur Bilder, die kann man ja nicht ernst nehmen. Ja, und ich habe dann nochmal darauf hingewiesen, da steht auch etwas von der Zerstörung der Erde. Dass diese Erde vernichtet wird, und zwar nicht von CO2 oder von Atomkrieg oder sonst irgendetwas, sondern von Gott. Aber er wird auch eine neue Erde schaffen. Da wollte derjenige nichts von wissen. So, so von wegen auch, ich habe dann gesagt, so, wenn er diese Erde geschaffen hat, dann ist es für ihn noch ein kleines, auch eine neue Erde zu schaffen. Da waren aber auch mehr Fragezeichen in den Augen als. So, und dann kam noch von wegen, ja, die Auswahl der Bücher, die hier in der Bibel drin sind, die hätte ja mal irgendwann die katholische Kirche willkürlich vorgenommen. Ja. Irgendwie kam mir das so vor, als wenn derjenige seine Bibel nicht wirklich ernst genommen hat. Und für den war mit Sicherheit die Bibel nicht das Fundament des Lebens und auch nicht die Richtschnur des Lebens. Der hielt nichts davon. Der hat sie überall in Frage gestellt. Was für mich die Frage war, also ich bin da nicht drauf eingegangen, so lange war das Gespräch leider nicht, was für mich die Frage war, worauf beruht eigentlich sein Glaube? Worauf beruht sein Glaube, wenn ich die Bibel nicht ernst nehme? Und da, als wir dann die Allianz Gebetswoche noch hatten, da ging es ja auch darum, die Unterschiedlichkeit der Kirchen und auch die Unterschiede in der Theologie. Die sind nicht so riesig in der evangelischen Allianz. Manchmal haben wir eine Vorstellung, wir wären riesenweit auseinander. Das stimmt ja gar nicht. Die grundlegenden Dinge, Christus und so weiter, da sind wir uns völlig einig. Aber es gibt ein paar Punkte, Taufe zum Beispiel, ja, da sind wir uns nicht einig. oder Heiliger Geist, ja, Gaben des Geistes. Da sind wir uns nicht einig unbedingt. Der eine sagt, nee, das gibt's nicht mehr, der andere sagt, wir praktizieren das, das gibt's noch. Das muss uns nicht unbedingt trennen. Aber damit ist mir auch nochmal bewusst geworden, auch an dem, wie Menschen darauf reagieren und wie sie da miteinander umgehen, dass eine riesengroße Lücke manchmal beim Wissen über die Bibel da ist. Und auch was in der Bibel drinsteht. Nicht nur über die Bibel, sondern auch was drinsteht. Und da habe ich mir vorgenommen, mach doch einfach mal eine Predigtreihe drüber, so eine richtige Lehrpredigt. Nicht nur eine, sondern mehrere. Und zwar so richtig die Grundlagen. Das ist jetzt, könnte man jetzt auch in einem Seminar rein verpacken. Ja? Das ist dann so richtig Unterricht. Ich versuche es mal tatsächlich in Predigtform zu machen. Und hoffentlich so spannend, dass wir erkennen, das ist eine Schatzkiste. Und das lohnt sich, in dieser Schatzkiste zu wühlen und Dinge, die Schätze herauszuholen. Man sieht es nicht von außen. Aber es ist eine Schatzkiste. Aber wenn wir sie nicht wertachten, ja, also wenn ich sage, ja, ne, was steht denn da drin und wer hat denn das ausgewählt und wo kommt denn das eigentlich her und ist das überhaupt glaubwürdig? Das ist schon so alt. So, deswegen gleich heute Grundlagen, Entstehung der Bibel. Darum geht es heute Morgen. Die Bibel. Eigentlich ist, wir haben das als Buch, aber eigentlich ist das eine kleine Bibliothek. Eigentlich ziemlich kompakt für eine Bibliothek. Das sind 66 Bücher da drin. 66 Bücher. Hast du so eine große Bibliothek zu Hause? Naja, wenn du eine Bibel hast, auf jeden Fall. Und sonst, ja, wir haben, glaube ich, noch ein paar mehr. 39 Bücher gehören zum Alten Testament und 27 zum Neuen. Diese Bücher sind in einem Zeitraum von 1500 Jahren entstanden. 1500 Jahre. Das muss man sich mal überlegen. Das ist eine riesenlange Zeit. Ja, ein Jahrhundert können wir uns fast noch vorstellen, weil wir fast so lange leben. Nicht ganz, aber also das können wir uns einigermaßen noch vorstellen. Aber 1500, 15 Mal so viel, das wird schon schwierig überhaupt zu begreifen. Denn von alleine, wie viele Kulturen es gab, wie viele Entwicklungen es gab, was da alles auf der Erde passiert ist, 1500 Jahre, also eine riesenlange Zeit. So, und über 40 Autoren haben die Bibel geschrieben. Und da müsste man doch eigentlich denken, 40 Leute innerhalb so eines Zeitraums, das ist so ein Sammelsurium von verschiedenen Schriften. Die alle nicht zusammenpassen, die einfach irgendwie so da reingestopft sind. Ne? 40 verschiedene Leute und das über so einen Zeitraum, die also auch nichts voneinander wussten. Wie kann das passieren, dass da was Vernünftiges bei rauskommt? Und das ist etwas Einzigartiges, das gibt es sonst überhaupt nirgendwo, dass 66 Bücher von 40 Autoren ein Konzept haben, von vorne bis hinten. Eine rote Linie, die da durchgeht, ein Thema, was da drin ist, was übereinstimmt und die Bibel widerspricht sich nicht, von vorne bis hinten nicht. Wenn du irgendeinen Widerspruch findest, dann zeig ihn mir. Meistens beruhen die Widersprüche darauf, dass wir Dinge falsch verstehen in der Bibel. Aber nicht, weil sie falsch sind, sondern weil wir sie nicht richtig zuordnen bzw. nicht richtig verstehen. Es ist ein Werk. Und der Inhalt, mal ganz kurz gesagt, der Inhalt ist die Geschichte der Erde und der Menschheit. Von der Schöpfung angefangen bis zum bitteren Ende und dem Neuanfang. Der ist da noch nicht drin beschrieben. Und das inhaltliche Thema ist der Heilsplan Gottes. Als er den Menschen geschaffen hat, hat sich der Mensch von ihm getrennt. Und Gott hat von Anfang an, von dem Moment an, als der Mensch sich von Gott getrennt hat, hat er einen Heilsplan, hat schon im Kopf gehabt, beziehungsweise nicht nur im Kopf, er hat den Plan fertig, wie der Mensch wieder errettet werden kann, erlöst werden kann vom ewigen Verderben, vom ewigen Tod. Von der ewigen Trennung von Gott. Und er wollte ihn retten, von Anfang an. Und das ist im Grunde die Geschichte, der Erlösungsplan Gottes. Das ist das Thema, was die Bibel behandelt. in unterschiedlichster Art und Weise. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Bibel in Deutsch lesen können. Oder? Hast du das schon mal drüber nachgedacht? Dass du sie vielleicht auf Hebräisch oder Griechisch lesen müsstest? Ich kann kein Griechisch, ich kann auch kein Hebräisch und auch nicht Aramäisch. Ich habe die Bibel bisher nur immer in Deutsch gelesen. Meine erste Bibel war noch in Altdeutsch. Das war schon herausfordernd. So mit 18 die Bibel zu lesen, dann in einer altdeutschen Druckschrift noch, also auch alleine vom Lesen her war das schon herausfordernd. Und dann so manche Worte. Habt ihr das Wort Sintemal schon mal gehört? Die Älteren unter uns, ja, genau. Und wer den alten Luther gelesen hat, der weiß das auch. Da stehen nämlich solche Worte noch drin, die wir heute gar nicht mehr kennen. Ja, die sind heute überhaupt nicht mehr gebräuchlich. So, dass wir sie in Deutsch lesen können, liegt daran, dass sie übersetzt worden ist. Die ursprüngliche Bibel ist in Hebräisch, das Alte Testament in Hebräisch und Aramäisch geschrieben und das Neue Testament durchweg in Griechisch. Die deutschen Fassungen gibt es seit dem 8. Jahrhundert. Wir denken immer, Luther war der Erste, der die Bibel übersetzt hat. Das stimmt nicht. Seit dem 8. Jahrhundert gibt es die ersten Übersetzungen aus der Bibel ins Deutsche hinein. Aber die bekannteste ist sicherlich die Lutherbibel, wobei es gibt noch, in der Zeit wurden noch mehr Bibeln in Deutsch übersetzt. Nicht nur Luther hat die übersetzt, sondern noch mehrere andere zur gleichen Zeit. So, aber das war 1522 bzw. 1534. Er hat erst das Neue Testament übersetzt und dann danach das Alte, deswegen hat das nochmal länger gedauert. Wir sprechen manches Mal davon, wie steht es denn im Urtext? Kennt ihr solche Ausdrücke? So, wenn wir genau wühlen, wenn wir sagen so, ne, wir verstehen das heute nicht so, wie steht es denn im Urtext? Es gibt keinen Urtext mehr. Muss ich euch jetzt mal enttäuschen. Es gibt keinen Urtext, es gibt kein Original mehr. Also keine Schrift, die mal so geschrieben ist und die existiert noch. Gibt es nicht. Die die Schriften sind auf Papyrus geschrieben worden. Papyrus ist ein aus Matschepampe von Papyrus tatsächlich gemacht, dann gestrichen worden. Und dann gab das ein dünnes, relativ dünnes Blatt. Lange Rollen sind daraus gemacht worden. Aber mit der Zeit wird Papyrus brüchig und das zerfleddert. Das heißt, das ist nicht sehr haltbar. Darum hat man diese ursprünglichen Schriften immer wieder abgeschrieben. Da gab es also extra Schreiber, gab es extra Schreibstuben, sage ich mal, wo die Leute gesessen haben und diese Schriften abgeschrieben haben. Und die waren so pingelig, dass sie gesagt haben, wenn da ein einziger Fehler, ein Schreibfehler drin ist, der wird nicht durchgestrichen, da wird die ganze Rolle, alles, was du bisher geschrieben hast, und wenn das 3 Wochen gedauert hat, das wurde alles weggeschmissen. Und dann wurde von neuem angefangen. Und wenn kein Fehler drin war, dann wurde das aufbewahrt und richtig gut dann in Tonkrügen oder sowas dann aufbewahrt. Und natürlich immer dann bei Bedarf auch gelesen. Ihr habt bestimmt schon mal, wer schon mal The Chosen gesehen hat, wenn die Leute dann in die Synagoge gegangen sind, dann wurden die Rollen herausgeholt von hinten und dann wurde die Rolle aufgerollt und dann wurde daraus gelesen. Es gab also noch nicht Bücher so wie heute. Das waren wirklich Rollen, die ganz schön lang waren. So, die ältesten vollständigen Handschriften von dem Alten Testament stammen aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. 400 Jahre nach Christus. Dabei sind sie, wenn ihr mal zurückrechnet, wie lange das vorher Christus mal angefangen ist, die ursprünglichen Schriften, aber sie sind, wie gesagt, immer und immer wieder abgeschrieben worden. Um 200 vor Christus, ist das Alte Testament komplett ins Griechische übersetzt worden. Das Alte Testament ist ins Griechische übersetzt worden, weil um die Zeit die Griechen im Mittelmeerraum geherrscht haben. Die haben dort die Regierung gehabt. Und deswegen, weil ganz viele Leute, das war die Amtssprache, deswegen haben ganz viele Leute Griechisch gesprochen. Und deswegen war das Bedürfnis da, die Bibel, das Alte Testament, ins Griechische zu übersetzen. Das ist die sogenannte Septuaginta. Müsst ihr euch nicht merken. Und diese Septuaginta, diese griechische Übersetzung, die galt den Juden zur Zeit Jesu als die Heilige Schrift. Die haben also nicht aus der hebräischen Bibel gelesen, das konnten nur die Gelehrten. Die normalen Juden, die haben aus der griechischen Bibel gelesen. Ja, das war die normale, gängige Schrift, auf der sie sich auch immer wieder bezogen haben. 400 nach Christus entstand die erste lateinische Übersetzung. Warum Latein? Wegen der Römer. Zur Zeit Jesu, das wissen wir, haben die Römer geherrscht, nicht nur in Judäa, also in Israel, sondern im ganzen Mittelmeerraum. Die Griechen wurden besiegt und die Römer haben diese Herrschaft gehabt. Und trotzdem war die Amtssprache immer noch griechisch, interessanterweise. Die Römer hielten die griechische Sprache für gehobener als die römische Sprache. Man musste natürlich auch Lateinisch sprechen, also das ist ja nicht römisch, sondern lateinisch. Aber überall wurde auch Griechisch gesprochen. Ja? So beides. Aber zu der Zeit war natürlich, und ich sage ja, 400 nach Christus war das Bedürfnis, weil da das Römische Reich ja noch viel größer war und sie das überall auch als Amtssprache gemacht haben, war natürlich auch das Bedürfnis da, das Ganze in Lateinisch lesen zu können. Also es war damals schon, ne, jeder wollte es in seiner Sprache lesen. Ja, also das ist die erste lateinische Übersetzung, die nennt sich Vulgata. Und das ist die Übersetzung, aus der die ersten deutschen Übersetzungen entstanden sind. Auch Luther hat aus der lateinischen Übersetzung übersetzt. Also die Übersetzung der Übersetzung. Und dann kam die deutsche Übersetzung. Nur mal so als Hintergrund. Erst ins Griechische und dann aus dem Griechischen ins Lateinische und dann aus dem Lateinischen ins Deutsche. Deswegen sind bei Luther, bei der ersten Luther-Übersetzung tatsächlich auch noch Fehler drin. Das nur mal so zum Verständnis. Deswegen werden Bibeln auch immer wieder nochmal nachgeguckt und revidiert, so nennt sich das, um Fehler auszumerzen, zu gucken, so Luther hatte gar keine Möglichkeit, die anderen Schriften, die ältesten Schriften zu lesen, beziehungsweise die hatte er gar nicht vorliegen. Er hatte nur die lateinische Fassung vorliegen, also konnte er auch nur aus der lateinischen übersetzen, logischerweise. So, und nachher hat man in der Forschung und so weiter eben halt auch diese anderen Schriften gefunden und hat dann gesehen, aha, da hat er nicht korrekt übersetzt und das hat man dann später angepasst. Das heißt also nicht, die Revidierung ist eine Abschwächung, sondern im Gegenteil, ist eine Aufwertung, ist näher noch an dem, wie es ursprünglich gewesen ist. Habt ihr schon mal von den Qumran-Rollen gehört? Der eine oder andere wahrscheinlich. Qumran ist ein, da gibt es Höhlen, das ist in Israel, ein Ort in Israel, und da gibt es Höhlen. Und in diesen Höhlen wurden Papyrusrollen aufbewahrt, in Tonkrügen. Und das hat man irgendwo 1920, glaube ich, rum, hat man die gefunden und hat geguckt, was ist das. Zum Teil waren die wirklich auch, weil es Papyrus war, zum Teil waren die Krümelkram. Aber zum Teil waren die noch gut erhalten, weil diese Höhle war nicht der Sonne und auch nicht den Temperaturen ausgesetzt. Und von daher sind die zum Teil sehr gut erhalten geblieben. Es ist zum Beispiel eine komplette Jesaja-Rolle erhalten geblieben. Und man hat diese Schriften, die stammten, jetzt muss ich mal nachgucken, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, die Ältesten. Es waren nicht alle so alt, aber die Ältesten stammen von 300 vor Christus. Und dann hat man sie mit denen, die man vorher als die Ältesten bezeichnet hatte, nämlich die 400 nach Christus gefunden worden sind, man hat die verglichen, 700 Jahre auseinander. Und dazwischen immer nur abgeschrieben. Und man hat diese beiden Schriften verglichen, 700 Jahre auseinander. Man hat bei der Jesaja-Rolle eine Handvoll Zeichenfehler gefunden. Punkt und Komma. Ansonsten waren die identisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich habe beim Abschreiben in der Schule immer Fehler gemacht. Und zwar nicht nur Kommafehler. Aber die haben so genau, so präzise gearbeitet. Daran sieht man, wie genau, wie präzise die gearbeitet haben, dass sie wirklich bis auf, wie gesagt, Punkt und Komma ein paar, ich glaube, das sind noch nicht mal eine Handvoll. Oder also weniger als 10, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es ist jedenfalls eigentlich absolut zu vernachlässigen. So genau würden wir niemals arbeiten. Das so mal als Hintergrund. Wenn wir vom Urtext reden, dann reden wir von Schriften, die weit, weit, Jahrhunderte später erst geschrieben worden sind, aber man kann eben halt an solchen Tatsachen feststellen, wie genau das dem entspricht, wie es früher geschrieben worden ist. Man kann also davon ausgehen, das, was wir heute als Schriften haben, dass das dem entspricht, wie es ursprünglich geschrieben worden ist. Es ist sehr genau. Und so meiner Überzeugung nach hat Gott über sein Wort gewacht. Er hat dafür gesorgt, auch den Schreibern die Begabung und die Konzentration gegeben, dass sie so genau schreiben konnten. Und er hat darüber gewacht, dass das wirklich absolut genau weitergegeben worden ist. Das heißt, für mich ist das Wort Gottes zuverlässig und nicht irgendwie durch Zufall oder wer weiß ich, durch die Zeit verändert. Das habe ich, wie oft habe ich das gehört? Die Bibel ist doch nicht mehr das, was sie mal ursprünglich gewesen ist. Jeder hat da reingeschrieben, was er wollte. Das stimmt schlichtweg nicht. Das nur mal so als historischen Hintergrund. Die Bibel ist verlässlich. Gott hat dafür gesorgt, dass das reinkam und so geblieben ist, wie es geschrieben worden ist. Jetzt mal zu der Frage, wer hat die Bibel denn zusammengestellt? Die katholische Kirche? Wann ist die katholische, ich weiß nicht mal genau, wann die katholische Kirche überhaupt entstanden ist. Kann ich dir nicht genau sagen. Heute ist sie so mächtig und so überragend, dass man denkt, ja, die haben das alles gemacht. Das stimmt schlichtweg nicht. Also zur Zeit des Alten Testaments und als das Alte Testament zusammengestellt wurde, gab es die katholische Kirche noch gar nicht. Da gab es die Kirche, die neutestamentliche Kirche noch gar nicht. Da gab es nur das Volk der Juden, die Heilige Schrift gelesen haben. Und man kann davon ausgehen, dass dass zur Zeit, als das Alte Testament ins Griechische übersetzt worden ist, also 200 vor Christus, dass da feststand, was zum Alten Testament dazugehört. Das war durch die Schriftgelehrten und so weiter, die sich um das Wort Gottes gekümmert haben, die das gelesen haben und die das weitergegeben haben, war das autorisiert. Ja? Die haben gesagt, das sind die Schriften, die dazugehören. Und deswegen hat man genau die Schriften dann auch ins Griechische übersetzt. Also da ist man davon ausgegangen, das ist die Bücher, die da reingehören und nicht mehr. Woher wissen wir, dass das wirklich Gottes Wort ist? Wenn wir im Neuen Testament lesen, Jesus nimmt immer wieder Bezug auf die Schriften. Guckt mal in die Bergpredigt. In den Schriften steht geschrieben, aber ich sage euch, er nimmt immer wieder Bezug darauf. Er bezieht dass er der Christus ist, der Beweis darin liegt hier drin. Als er auferstanden ist, und seine Jünger fragen, wie kann das, was ist da passiert, warum bist du gestorben und so weiter, dann legt er ihnen die Schriften aus. Er zeigt es ihnen im Alten Testament, dass das da alles schon drin steht. Das haben sie noch nicht verstanden gehabt. Also die Schriften, Jesus selber sagt, das Alte Testament, was zu der Zeit maßgeblich war, also das, was wir hier auch drin haben, das war Gottes Wort. Das war für sie die Heiligen Schriften. Und auch die Apostel die Briefe, die sie schreiben, beziehen sich immer wieder auf das Alte Testament. Wenn ihr Matthäus, das Evangelium, lest, Matthäus schreibt an so vielen Stellen, so steht es geschrieben. Oder wie geschrieben steht. Oder es muss sich erfüllen, weil es geschrieben steht. Ja, er bezieht sich immer wieder auf die Heiligen Schriften. Von daher können wir davon ausgehen, vor allem wenn Jesus das sagt, das ist das Wort Gottes. Also das Alte Testament ist damals von den Juden zusammengestellt worden und das stand schon längst fest. Wie ist es beim Neuen? Das Neue Testament, das heißt die 27 Bücher des Neuen, sind ungefähr 10 bis 20 Jahre nach der Auferstehung von Jesus angefangen worden zu schreiben. Also ungefähr 10 bis 20 Jahre, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sind die ersten Schriften entstanden. Die Evangelien zum Beispiel, manche Briefe sind in der Zeit entstanden. Ja? Und das hat gedauert bis 90 nach Christus. Also 60 Jahre ungefähr. Ja? Also wir rechnen ja immer von der Geburt Jesu. Ja? Angefangen hat es mit der Auferstehung, das war ungefähr 30, 33 Jahre später. So, und dann hat es noch 60 Jahre gedauert, da ist die Offenbarung geschrieben worden und das war tatsächlich das letzte Buch. Das ist um die 90 nach Christus geschrieben worden. So, und in der ersten Zeit sind diese Schriften rumgegeben worden in den Gemeinden und gelesen worden in den Gemeinden. Aber es gab nicht irgendwie eine zusammenhängende Mappe, wo die alle drin waren. Da ist der Brief dahin geschrieben worden und ist in den Gemeinden verteilt worden und der Brief ist dahin gegangen und das Evangelium, die sind zu unterschiedlichen Leuten gegangen. Wir gucken uns die Evangelien im Laufe der Predigtreihe nochmal an. Die haben nicht die gleichen Adressaten gehabt. Die sind für unterschiedliche Leute geschrieben worden. Ja? Und deswegen sind sie natürlich auch zu unterschiedlichen Leuten gegangen. Mit der Zeit. Und die Gemeinden haben das gelesen, manche haben sie gelesen und es gibt, vielleicht das nochmal dazu, es gibt nicht nur diese 27 Bücher, die wir jetzt im Neuen Testament haben, sondern es gab damals noch viel, viel mehr. Das lesen wir zum Teil auch in den Evangelien, dass da nochmal auf einen anderen Brief hingewiesen wurde, den wir gar nicht kennen, den wir im Neuen Testament gar nicht drin haben. Es gab also viel mehr Schriften als das. So, und wie kam das jetzt zustande? Wie ist die Auswahl getroffen worden? So, die Auswahl ist schon deswegen getroffen worden, weil die Gemeinden gesagt haben, so diese Briefe, die halten wir für authentisch, die bringen uns was, bringen uns was im Glauben. Und die haben sie weitergegeben und haben gesagt, das ist ein guter Brief, den solltet ihr lesen. Also alleine von daher, wie ist der Inhalt, wie wirkt er auf uns, ist der. Und die ersten, die Apostel, die konnten das ja beurteilen, die sind mit Jesus unterwegs gewesen. Ja? Die wussten, worum es geht. Und die konnten beurteilen, ob das gut war oder nicht. Also die Gemeinden selber haben darüber entschieden, was sie lesen und was sie nicht lesen, was sie ablehnen. Ja? Das war die erste Auswahl. Und da gab es noch nicht irgendwie ein Gremium, das gesagt hat, so das gehört da rein und was nicht. Ungefähr 170 nach Christus wurden Ehelehren noch umfangreicher. Wir lesen das in der Apostelgeschichte ja schon, dass da Ehelehren aufkamen und dass Paulus schon dagegen angehen musste. Ja, und auch argumentiert hat dagegen. Und das wurde 170 nach Christus nochmal richtig mächtig. Da waren also viele Ehelehren unterwegs und wurden groß. Und da mussten die damaligen Kirchenlehrer oder Kirchenoberen mussten dagegen angehen, mussten klarstellen, was ist jetzt wirklich Evangelium, was ist wirklich die Lehre von Jesus und was eben nicht. Und da haben sie sich auf Schriften bezogen, die von den Gemeinden als anerkannt gut auserkoren waren. Und diese haben sie zitiert, da haben sie gesagt, so, das steht da. Ja? Und deswegen argumentieren wir so und so. Und da, weil in diesen Schriften gegen diese Irrlehren konnte man im Grunde zusammenstellen, schon eine gewisse Zusammenstellung finden, welche Bücher wurden da denn zitiert oder welche Briefe wurden da zitiert. Und da kann man schon erkennen, da wurden fast alle der 27 Bücher, die wir heute haben im Neuen Testament, die wurden da schon zitiert. Das war also, sage ich mal, eine Vorauswahl, aber nicht irgendwie festgeschrieben, sondern eine Vorauswahl, die Kirchenleiter, die verantwortlich waren auch für die Lehre, die haben das schon als das, sage ich mal, autorisierte Wort Gottes angenommen und haben daraus argumentiert. Die richtige Zusammenstellung, also festgemacht, das ist erst im 400 nach Christus, also am Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus, durch zwei Konzile festgelegt worden. Da sind sie also zusammengekommen und haben gesagt, so, jetzt müssen wir irgendwo mal, ich sag's mal ein bisschen salopp, Butter bei die Fische, lass uns mal jetzt festlegen, was gehört da jetzt rein. Dass wir nicht beliebig, der eine sagt das und der andere sagt das, sondern wir kommen jetzt zusammen und reden darüber, was kommt da jetzt rein und was kommt da nicht rein. So, und das haben sie nicht einfach so, wir sind der Meinung, sondern sie haben klare Kriterien gehabt. Und die sind interessant. Die sind nämlich nicht einfach nur so, ne, wie gesagt, kam mir so zu Passe, gefällt mir so, sondern das waren klare Kriterien. Ich lese die euch mal vor. Das erste, der Autor muss bekannt sein. Es gab viele Schriften, wo gar nicht bekannt war, wer die geschrieben hat. So, und das war ein Kriterium, ein Ausschlusskriterium. Es gibt nur einen Brief, wo der Autor nicht bekannt ist im Neuen Testament, der Hebräerbrief. Aber der Hebräerbrief ist inhaltlich, lehrmäßig so wichtig, dass sie in dem Fall eine Ausnahme gemacht haben. Aber nur für den Fall. Alle anderen Briefe sind klar benannt und da kennt man den Urheber. Das zweite, die Schrift musste von den Gemeinden und ihren früheren führenden Vertretern anerkannt sein. Das, was ich eben gesagt hatte, was eigentlich vorher schon im Laufe der Zeit schon immer passiert war. Die Gemeinden mussten sagen, ja, diese Schrift ist von uns anerkannt. Ja, das war das zweite Kriterium. Und das dritte, das jetzt ist interessant, sie musste von Gott inspiriert sein. Aber wie stellt man fest, dass eine Schrift von Gott inspiriert ist? Inspiriert heißt, Gott hat demjenigen, der das geschrieben hat, das eingegeben. Nicht unbedingt wörtlich, aber er hat ihm den Sinn und das Thema eingegeben und hat ihm beauftragt, das niederzuschreiben. Das nennt man Inspiration. Das heißt, Gott hat dafür gesorgt, dass das so aufgeschrieben wird, dass das seiner Meinung entspricht und seinem Wort entspricht. So, wie hat man das festgestellt? Es musste Jesus als Person und auch sein Werk musste drin vorkommen. Das musste das Hauptthema sein. Wenn es ein anderes Thema hatte, dann wurde das aussortiert. Jesus musste Mittelpunkt sein. Ja? Und er musste groß gemacht werden und als der Erlöser, als der Messias dargestellt werden. Das war ein Kriterium. Das zweite, es musste dort, wo es verkündigt wurde, eine moralische Veränderung bei den Menschen bewirken. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann verändert uns das. Ich mache euch nochmal den Unterschied. Das, was wir lesen, das kommt auch aus uns raus. Und das beeinflusst uns. Nicht nur im Reden, sondern auch im Handeln. Entweder das oder das. Ja, ich würde auch sagen, das. Dies ist ziemlich vergänglich. Sehr vergänglich. Nicht nur das Papier, sondern auch das, was da drin steht. Ja, dies ist ewig. So, und genau das, wenn du das liest, dann wird es mit der Zeit eine Veränderung in dir bewirken. Wir sagen manches Mal, das Wort Gottes ist lebendig. Das hat eine innewohnende Kraft. Und genau das ist damit gemeint. Und das konnte man feststellen. Wenn man das gelesen hat, denk mal an die Korinther. Die Korinther, die Gemeinde Korinth, war eine Hafenstadt. Und da waren, ihr wisst, Hafenstädte haben viele Leute, Seeleute und so weiter. Und es gibt, glaube ich, keine Hafenstadt, wo es nicht ziemlich in der Nähe vom Hafen auch ein Rotlichtviertel gibt. Und entsprechend ist die Moral in solchen Hafenstädten, also na, da gibt es alles und ziemlich daneben. Und das spiegelt sich logischerweise, in Korinth zumindest, auch in der Gemeinde wieder. Weil es bekehren sich Leute, ja, aus dem Rotlichtviertel und so weiter. Aber die sind gewohnt, in Sünde zu leben. Aber wenn sie das lesen, verändert sich was. Und genau das ist damit gemeint. Ja? Wenn diese Schriften sollten dazu dienen, dass sich innen drinne geistlich was verändert. Und daran konnte man feststellen, die sind wirklich von Gott. Da ist eine innewohnende Kraft drin. Ja? Das waren die Kriterien, die da angelegt wurden. So, und damit können wir feststellen, das war nicht der Willkür einer Kirche unterstellt, was da drin steht, sondern das waren klare, göttliche Maßstäbe, die da angelegt worden sind und die nicht irgendwie beliebig hin und her, sondern da hat Gott, das erkenne ich da drin, da hat Gott dafür gesorgt, was da reinkommt. Uns zum Allerbesten. Also, die Bibel ist glaubwürdig, nicht willkürlich zusammengestellt, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass das da reinkommt, was wir brauchen, was er uns sagen will. Ja, das ist für mich das Verständnis davon. Genau. So, es ist ein kostbarer Schatz. Ich wiederhole das nochmal. Und du kannst dich glücklich schätzen, wenn du eine Bibel hast. Wer von euch hat keine? Das ist gut. Wer hat mehr als eine? Gibt es einen, der nur eine hat? Nee. Sehr gut. Es gibt immer eine Lieblingsbibel, genau. Weißt du, was du für einen Schatz hast? Oder wie viele Schätze du hast? Und nutzt du sie auch? Das ist genau die Frage. Und ich hoffe, du kannst ein bisschen jetzt mal erahnen, von dem, was ich euch eben erzählt habe, erahnen, alleine von der Entstehungsgeschichte her, wie viel Wert Gott da reingelegt hat, dass wir das in den Händen halten können, was wir jetzt in den Händen halten. Es ist ein Schatz, den Gott uns mitgeteilt hat, in seiner Liebe. Er wollte uns seine Liebe damit mitgeben. Er wollte uns sich offenbaren, damit wir Gott überhaupt kennenlernen, damit wir sein Erlösungswerk kennenlernen. Deswegen hat er uns diese Bibel zur Verfügung gestellt und wir können sie tatsächlich auch in unserer Sprache lesen. Es ist ein wertvolles Geschenk. Und es hat nichts, auch im Laufe der Zeit, nichts an Wahrheit und Kraft verloren. Im Gegenteil. Es hat sie behalten. Wir sagen ja manches Mal, das heißt, Jesus selber sagt, ich bin das Wort. Und ich glaube, dass er da drin steckt. Dass wir ihn da drin entdecken können, aber er kommt nicht von alleine raus. Wir müssen ihn lesen. Wir müssen es lesen, sonst geht es nicht. So, und das zu entdecken, diesen Schatz zu entdecken, geht nicht anders. Du musst es aufschlagen, musst es lesen, musst nicht nur einfach so durchlesen, sondern auf dich wirken lassen. Es kommt nicht darauf an, wie viel du liest, sondern dass das, was du liest, auch wirklich in dich hineinkommt. Und seine Kraft entfalten kann. Und manchmal denkst du so, wenn ich Geschlechtsregister lese, wie kann das seine Kraft entfalten? Da habe ich oft genug gedacht. Weiß ich nicht, kann ich dir nie sagen. Es ist Gottes Wort. Und manchmal lese ich auch das und ich weiß nicht, was da passiert mit mir. Manchmal, also so im Laufe der Zeit, ich habe das schon ein paar Mal gelesen, auch die Geschlechtsregister, habe ich gedacht, ja, Gott legt wirklich Wert drauf, jeden Einzelnen zu benennen und keinen auszulassen. Der ihm wichtig ist. Nur mal so ein Gedanke, der mir dabei kam, als ich Geschlechtsregister gelesen habe. Manche Namen kann ich nicht mal aussprechen, aber sie stehen in der Bibel und es lohnt sich, sie zu lesen. Aber ich möchte natürlich nicht nur über die Bibel reden, ich möchte auch, dass wir das Wort Gottes lesen. Und ich will es auch zu Wort kommen lassen. Und ich möchte euch fürs nächste Mal bitten, eure Bibeln mitzubringen. Ihr habt ja gesagt, ihr habt eine Bibel, dann holt sie raus, bringt sie mit. Heute werfen wir noch die Bibelstelle an. Das nächste Mal nicht mehr. Zumindest wenn ich predige. Wenn Knut predigt, dann darf er das anders machen, aber wenn ich predige, diese Predigtreihe, möchte ich, dass wir unsere Bibeln mit haben und selber nachgucken. Und selber nachschlagen. Und ihr werdet feststellen, nicht jeder hat den gleichen Text. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Da gehe ich noch drauf ein, mache ich aber nicht jetzt. Es geht nicht alles auf einmal in einer Predigt. So, und Was ich euch auch bitten möchte, nehmt mal Zettel und Stift mit das nächste Mal. Für heute war das natürlich zu früh, das konnte ich euch vorher nicht sagen. Ihr könnt aber die Predigt nachher nochmal nachhören. Also nächste Woche steht die auf unserer Homepage, entweder nachsehen oder hören, geht beides. Und dann könnt ihr nochmal Notizen machen. Warum ist das so wichtig? Ich musste diese Daten, die ich da heute vorgetragen habe, erstmal zusammensuchen. Ich habe die alle mal gehört, aber ich hatte sie nicht alle auf einem Platz. Und manches Mal begegnen wir Leuten, die solche Ignoranz gegenüber der Bibel haben, die so sagen, von wegen die katholische Kirche hat das ausgesucht oder das ist doch sowieso nicht ernst zu nehmen, ja, und jeder legt das aus, wie er will und das ist so eine Willkür, was da reingekommen ist und dann kannst du mal Fakten sagen. Und das ist gut, Fakten zu kennen, auch für mich selber, damit ich die Bibel ernst nehme. Wenn ich nämlich davon ausgehe, da hat doch nur jeder reingeschrieben, was er wollte und das hat sich im Laufe der Zeit verändert, dann nehme ich das nicht mehr ernst. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass ich das sage, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt die glaubensvollste Predigt ist. Ich glaube, dass das Glauben bewirkt, wenn wir die Bibel ernst nehmen und darum habe ich das gesagt. So, aber ich lese jetzt 2. Timotheus 3, 14 bis 16. Ein Brief, den Paulus an seinen Nachfolger kann man nicht sagen, eigentlich seinen Studenten Timotheus geschrieben hat, den er eingesetzt hat, viele Dinge zu tun. Er ist Pastor geworden, er hat Gemeinden übernommen, aber ausgebildet hat Paulus ihn. Und er schreibt ihm, und zwar auch über das Wort Gottes, 2. Timotheus 3, 14 bis 16. Und ich nehme tatsächlich jetzt auch meine Bibel. Ich habe es zwar in meinem Tablet drin, aber ich nehme jetzt meine Bibel und lese das daraus vor. Genau. Und du darfst das heute auch nochmal ranwerfen. Genau. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei und zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, 14 bis 16. Ach so. Ja, dann ist das die Frage. Genau, das ist der Richtige, genau. Also Paulus weiß Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Was dir zur Gewissheit, wie kann etwas zur Gewissheit werden, wenn ich es immer und immer wieder lese und höre? Und zwar beides, nicht nur lese, sondern höre. Und wie kann ich das Wort Gottes hören, indem ich mir Predigt anhöre oder indem ich meiner eigenen Stimme zuhöre? Ich kann das nämlich laut lesen. Und je öfter ich es lese, desto mehr wird es zur Gewissheit. Und das ist das, wovon wir leben. Wenn das zur Gewissheit wird, die Wahrheit in uns, dann wird das bewirken. Und das ist das, was er hier auch sagt. So, du kennst die heiligen Schriften. Welche waren das? Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, das waren die heiligen Schriften, auf die Paulus hinweist. Zu der Zeit, als er das geschrieben hat, gab es noch nicht das Neue Testament in der Form, wie wir es jetzt haben. Ja, es gab schon einige Schriften, aber die waren noch nicht autorisiert, sozusagen. Also wenn er hier von heiligen Schriften steht, meinte er die Septuaginta. So, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Also Paulus schreibt den heiligen Schriften Kraft zu, dich weise zu machen. Woher kommt Weisheit, wenn nicht von Gott? So, wenn wir weise werden wollen, dann müssen wir im Wort Gottes lesen. Das macht uns weise. Und weise zu machen zur Errettung durch Christus Jesus. Und ich weise euch nochmal darauf hin, er spricht hier vom Alten Testament, nicht vom Neuen. Wir sagen ja immer so, Jesus kommt erst im Neuen. Nee, er ist schon im Alten vorhanden. Und wir brauchen das Alte genauso wie das Neue. So, und dann kommt dieser Vers von wegen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das meint Inspiration. Von Gott eingegeben, das heißt, Gott hat inspiriert, die über 40 Autoren hat er inspiriert, das zu schreiben, damit wir es bekommen. Eingegeben von Gott, in Liebe, er hat jeden von uns gesehen und weiß, was er braucht. Und das hat er da reingelegt. Und dann steht, wofür das ist, Belehrung, ja, damit wir klug werden, damit wir die Wahrheit erkennen. Überführung, wovon? Genau. Wie sollen wir erkennen, was wir falsch gemacht haben, wenn es uns keiner sagt? Aber die Bibel sagt es uns. Und zwar nicht von wegen du, sondern in Liebe. Und er sagt so, ich will nicht, dass du so handelst. Ich will nicht, dass du so weitermachst. Ich will, dass du ein gerechtes und gutes Leben führst. Und ich will dir vergeben. Das ist die Botschaft der Bibel. Zurechtweisung, ja, brauchen wir auch. Ja, Zurechtweisung ist sowas Ähnliches wie Überführung. Aber Überführung heißt, ich habe es noch nicht begriffen gehabt. Ich wusste noch gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Er überführt mich und ich erkenne das. Zurechtweisung ist, ich weiß, was richtig ist und mache es nicht. Das ist dann Zurechtweisung. Du weißt doch eigentlich. So, und dann, auch das brauchen wir. Auch das steht in der Bibel drin. Und eine Erziehung in Gerechtigkeit. Ich habe vorhin davon gesprochen, wenn Leute sich aus dem Rotlichtviertel, aber nicht nur da, sondern wir haben ein Leben geführt ohne Gott. Und das ist in uns drin. Und wir brauchen Erziehung, Umerziehung. Aber nicht Gehirnwäsche, sondern wirklich liebevolle Umerziehung. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns erzieht. Auch durch das Wort Gottes. Natürlich auch durch den Heiligen Geist, aber auch durch das Wort Gottes. Und das ist das. Und damit jeder Mensch Gottes zubereitet wird, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alles, was wir brauchen, um gut zu sein, um ein gutes Leben zu führen, steht hier drin. Das ist die Schatzkiste. Und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen Hunger gemacht. Und nicht nur appelliert, lest doch mal wieder, sondern Hunger gemacht da drin, sich zu vertiefen und zu lesen. So, Schatzkiste. Es gibt so viel darin zu entdecken. Und es lohnt sich, auch beim Lesen, sich einen Notizzettel daneben zu legen. Um mal aufzuschreiben. Dinge, die ich begriffen habe, aber auch die ich nicht verstehe. Und dann vielleicht mal ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst beim Kaffee. Ne? Hast du diese Stelle schon mal richtig verstanden? Können wir da nicht mal drüber reden? Vielleicht entstehen dadurch auch der eine oder andere Hauskreis, wo man sich dann mal trifft und darüber spricht. Das würde mich freuen. Okay, ich möchte euch zum Schluss einfach nur sagen, erkennt das als Schatzkiste und erforscht sie. Sucht zu entdecken, was da für Schätze drin sind und lasst sie nicht nutzlos irgendwo liegen. Der Schatz wird nur entdeckt, wenn du sie liest. Amen.